Das Opfer ist in der heutigen Medienwelt aus Zeitungen, digitalen Nachrichten, sozialen Medien, Fernseh- oder Kinofilmen nicht mehr wegzudenken. Überall begegnet der Medienkonsument dem Opfer und der Opferrolle in seinen vielfältigsten Formen. Egal ob als Opfer von Verbrechen in Kriminalfilmen oder als Opfer von Naturkatastrophen, Unfällen oder Kriegen. Das Opfer und vor allem der Vorgang der Opferung waren für den Menschen und die menschliche Kultur indes schon immer von elementarer Bedeutung. Um die Funktion des Opfers zu verstehen, muss man die Entwicklung des Opferbegriffs von der Antike bis heute ins Auge fassen, wie der Theologe Wolfgang Palava erläutert.
Zuerst müssen wir das mythische Opfer verstehen, dann die biblische Perspektivenumkehr und als dritten Schritt die große Gefahr, die nicht notwendigerweise, aber sehr leicht in der Folge der biblischen Umkehr in unsere Welt kommen kann. Elias Canetti hat das auch als Phänomen der Klagemeute oder Klagereligion beschrieben.
Die Darbringung von Menschenopfern findet sich weltweit in vielen archaischen Gesellschaften. So wurden etwa in der Kultur der Azteken Mittelamerikas tausende Menschen den Göttern geopfert. Einer von ihnen war der Kriegs- und Sonnengott Huitzilopochtli, von dem man befürchtete, er würde die Welt ohne Opfergaben vernichten. Spuren dieser Tradition der Menschenopfer finden sich ebenso in den Hochkulturen Chinas, bei den afrikanischen Nubiern, den Etruskern in Italien und im antiken Griechenland. Auch in Sachsen-Anhalt in Deutschland wurden Überreste einer riesigen kreisrunden Kultanlage aus der Zeit des 3. Jahrtausends vor Christus gefunden. Aus der Kultstätte wurden die Überreste von Frauen und Kindern ausgegraben, die als Menschenopfer den Göttern dargeboten wurden. Der Journalist und Publizist Matthias Lohre beschreibt in seinem Buch »Das Opfer ist der neue Held«, wie weit die Opferrituale in vorchristlichen Kulturen reichten.
Es wurden einerseits tatsächlich Schwache und Kinder geopfert, aber eben nicht nur. Es gab auch eine andere Tradition, auch bei mittelamerikanischen Herrschern. Da haben sich die Herrscher, die gleichzeitig Hohepriester war, selbst Stück für Stück auseinandergenommen, sich die Nase abgeschnitten und sich selbst verbluten lassen. Einfach, weil sie selbst sich als Opfer dargebracht haben, damit der Lauf der Dinge weitergehen kann. Also der Herrscher selbst muss abtreten, damit ein neuer Herrscher herrschen kann und das Wohl der Götter auf dem Volk bleibt. Also es gibt beide Traditionen. Das Opfer in der alten menschlichen Sicht muss auch immer etwas sein, was den Menschen lieb und teuer ist. Die Kinder, die geopfert wurden, waren natürlich den Menschen lieb und teuer. Die Herrscher waren auch lieb und teuer. Es musste etwas geopfert werden, was besonders wichtig war. Denn wenn es nur Kriegsgefangene gewesen wären, dann hätte das Opfer sein Ziel nicht erreicht. Es musste etwas sein, was einem wehtut, damit noch etwas Größeres leben bleibt, nämlich die Gemeinschaft an sich.
Theologe Wolfgang Palava erläutert, welch wichtige Funktion die Opferung von einzelnen Sündenböcken für die Gemeinschaft hatte.
Der Mensch ist aufgrund seiner Freiheit, aufgrund seiner mimetischen Fähigkeit, wie das Girard sagt, also diese Nachahmung der Begierden der anderen, ein sehr konfliktanfälliges, konfliktives Lebewesen. Also Konflikte unter uns Menschen brechen sehr leicht aus und der Sündenbockmechanismus, diese uralten Opfermechanismen, war eine erste Form der menschlichen Evolution, diese Konflikte einzudämmen.
Der französische Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard entwickelte in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die sogenannte mimetische Theorie, nach der menschliche Gesellschaften nur dann überleben können, wenn sie in der Lage sind, dem Ausbreiten der Gewalt innerhalb der Gruppe erfolgreich entgegenzuwirken. Durch den Hang des Menschen, andere Menschen aufgrund von Neid nachahmen und übertrumpfen zu wollen, würden Konflikte und in der Folge Gewalt entstehen. Das Auffinden bzw. Erfinden eines Sündenbockes sei in der Lage, diesen Kampf jeder gegen jeden zu befrieden, erklärt der Theologe Wolfgang Palava anhand der mimetischen Theorie Girards.
Er meint damit, dass das Böse, das Negative in der Gruppe, die Konflikte in der Gruppe, diesem einen Opfer zugeschrieben werden. Im weitesten Sinne des Wortes kann man hier von Schuld sprechen. Also die Krise, die Probleme sind von diesem einen schwarzen Schaf von diesem Sündenbock verursacht. Aber das Interessante, um nun von Girard her das Entstehen der Religion zu verstehen, ist, dass nicht nur das Negative diesem Opfer in einer Projektion zugeschrieben wird, sondern dass auch der Friede, der nach der Vertreibung oder Tötung plötzlich in der Gruppe da ist, auch diesem Opfer ursächlich zugeschrieben wird.
Die Schriftstellerin und Publizistin Kirstin Breitenfellner hat sich in ihrem Buch »Wir Opfer – Warum der Sündenbock unsere Kultur bestimmt« eingehend mit der Geschichte der Menschenopfer und Girards Theorie auseinandergesetzt. Sie erklärt jenen Transformationsprozess, wie aus den friedenstiftenden Menschenopfern Götter wurden.
Dieser Krieg aller gegen alle konnte nur gelöst werden, dadurch, dass sich die Gemeinschaft gegen ein zufällig ausgewähltes Opfer vereint hat. Das ist ein willkürlicher und nicht geplanter Akt. Ja, wie man sich vorstellt, so einen Lynchmob, der dann sich auf einen stürzt und diesen ermordet. Und dadurch, dass derjenige dann tot ist, stehen alle um diese Leiche herum und sind erstens selbst wieder vereint und zweitens haben sie ein Opfer gemacht. Und drittens kommen sie dann in der Folge auf die Idee, ja, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Man stellt sich ja vor, dass es eben kein geplanter Akt ist. Und die sagen, ja, dieses Opfer hat uns den Frieden gebracht.
Der Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard folgerte aus der friedenstiftenden Funktion des Opfers, so Breitenfellner, dass die Götter überhaupt erst aus den Opfern entstanden.
Deswegen sagt Girard, dass dieses Opfer dann im Nachhinein divinisiert wurde, also zum Gott erklärt. Also das heißt, dass wir nicht die Götter erfunden haben, sondern unsere Opfer zu Göttern im Nachhinein erklärt haben.
Durch den Fokus auf das Opfer und die Funktion seiner Opferung wird der Vorgang von Mythenbildungen erst verständlich. Die vergöttlichten Opfer weisen dabei eine Ambivalenz auf, in der sich Gutes und Böses die Waage halten.
Also die Mythenbildung baut auf dieser doppelten Übertragung auf, dass eben alles Negative und alles Positive nicht von den Menschen, von der Gruppe verursacht ist, sondern diesem Opfer zugeschrieben wird. Dieses Opfer ist dann auch Friedensbringer, Heilsbringer, Segensbringer und damit eine Gründungsfigur, eine sakrale Figur oder eine im mythischen Sinne göttliche Figur.
Diese doppelte Konnotation und Ambivalenz ist aus heutiger Perspektive schwer nachzuvollziehen. Gerade dieser kulturelle Graben, der die heutige Kultur von der griechischen Antike trennt, über einen besonderen Reiz aus, so der Theologe Wolfgang Pallava.
Wenn ich beispielsweise den Studierenden den Ödipus-Mythos erkläre, dann nehme ich immer die zweite Tragödie von Sophokles, Ödipus auf Kolonos, hinzu, die nämlich sehr interessant ist, um etwas aufzuzeigen, was wir moderne Menschen gar nicht mehr verstehen können. Das ist das Faktum, dass das aus der Stadt Theben verstoßene Monster Ödipus, der nun blind durch Griechenland geht, dass eine Konkurrenz zwischen Theben und Athen steht, dass nämlich jene Stadt, in der einmal das Grab von Ödipus sein wird, besonderen Segen erfährt. Und das können wir als moderne Menschen eigentlich gar nicht verstehen. Man muss sich diesen Gedanken wirklich in dem Sinn durchdenken und dann sagen, warum soll jemand, der jetzt als schlimmes Monster, als jemand, der die Pest auf Theben gebracht hat, ein Segensbringer sein. Wenn man aber von dieser These der doppelten Übertragung ausgeht, dann kann man das erklären und das ist eben dieses Phänomen des urtümlich-sakralen, das eben wir als Menschen Jahrtausende später und beeinflusst von anderen Gedanken gar nicht mehr wirklich nachvollziehen können.
Für den französischen Kulturanthropologen und Religionsphilosophen René Girard war die Kulturpraxis der Opferung allerdings auch dafür verantwortlich, dass in der menschlichen Gesellschaft überhaupt so etwas wie Institutionen entstanden sind, wie Kirstin Breitenfellner erklärt.
Girard sagt ja auch, dass aus dem Opfer die Institutionen entstanden sind, nämlich aus dem stellvertretenden Opfer, weil da geht es immer um die Eindämmung von Gewalt und aus dem ist unsere heutige Gerichtsbarkeit entstanden, die ja besagt, dass man nicht privat jemanden rächen darf, wenn man Opfer geworden ist. Also das Opfer muss sich zurückhalten mit Rache, sondern Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Das ist dieses Eindämmen, das eine latente Unzufriedenheit macht, dass man einfach im modernen Staat nicht die Sau rauslassen darf. Und jemand, der Opfer geworden ist, darf sich auch nicht rächen, sondern er überlässt dieses Gewaltmonopol dem Staat. Und dadurch wird eben die Gewalt innerhalb der Gesellschaft kanalisiert und eingedämmt.
Auch die Entstehung des Geldes kann unter dem Aspekt des Opfers betrachtet werden. War doch das Opfer von Anfang an eine Art von Tauschgeschäft mit den Göttern, die im Gegenzug zum dargebrachten Opfer die Menschen vor Katastrophen und Unheil verschonten oder ihnen sogar eine gute Ernte bescherten?
Eines der spannendsten Einsichten, das auch andere Soziologen beschrieben haben, ist beispielsweise die Institution des Wehrgeldes, das also in alten Kulturen, wo eben auch Blutrache geherrscht hat, wo, wenn jemand verletzt worden ist oder getötet worden ist aus einem Stamm, man dann notwendigerweise die Konsequenz gezogen hat, dass dann auch ein anderer Mensch des anderen Stammes gleicherweise im Sinne des Zahn um Zahn und Auge um Auge getötet werden muss. Und da zeigt sich nun in der Institution des Wehrgeldes, dass man dann dazu übergegangen ist, anstelle des Menschen eine bestimmte Summe von Geld zu setzen, um den Menschen nicht zu töten. Das ist eines der spannendsten Beispiele für die Substitution des Opfers, beispielsweise durch Geld.
Auch im Christentum wurden durch die Form des Ablasshandels Geldgaben als stellvertretende Opfer für Gott eingeführt, so Wolfgang Pallava.
Natürlich gibt es dann auch in der christlichen Tradition so Versatzstücke, wo alte heidnische Momente nun in einem christlichen Rahmen gedeutet und verwendet worden sind. Das Beispiel ist der Ablasshandel, dass man dann so wie früher mit dem Opfer, um jetzt einen rachsüchtigen Gott zu befriedigen, man das auch mit Geld oder durch andere Handlungen machen. Und das sind so Übergänge, wo wir zwar nicht mehr mit blutigen Opfern zu tun haben, nicht mehr mit Menschenopfern, wo aber der Grundgedanke der Botschaft Jesu Christi auch noch nicht voll zum Durchbruch gekommen ist, weil ja im Hintergrund immer noch ein rachsüchtiger, gewaltbehafteter Gott steht, der einen Tribut von den Menschen fordert.
Mit dem Christentum setzte schließlich eine fundamentale Transformation des Opferrollenbildes ein. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte rückte Kritik an den archaischen Menschenopfern in den Fokus. Bereits im Alten Testament finden sich Belege für die Verdammung von Menschenopfern, wie Wolfgang Pallava erläutert.
Eine typische, auf der ganzen Erde verbreitete Opferform war das sogenannte Bauopfer. Wenn eine Stadt gebaut wurde, wenn ein großes neues Gebäude gebaut wurde, glaubten die Menschen, wenn hier im Fundament ein Opfer eingebaut ist, dann ist das für die Stabilität und Dauer dieser Stadt besonders gut. Wir haben solche Formen in der hebräischen Bibel, aber wir haben dann auch die prophetische Widerrede, die Könige und andere Machthaber, die diese Opfer durchführen, anklagen und die Grausamkeit dieser Opferstrukturen kritisieren.
Eine der wohl bekanntesten Erzählungen im Alten Testament ist die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak, der auf Gottes Geheiß sogar bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, was in allerletzter Sekunde verhindert wird.
Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: »Abraham, Abraham!« Er antwortete: »Hier bin ich.« Er sprach: »Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.« Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen, und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt.
Gerade auch die Passionsgeschichte des Neuen Testamentes könne, so die Publizistin Kirstin Breitenfellner, als ein Akt der Aufklärung über die Funktionsweise des Sündenbockmechanismus verstanden werden.
Die Passionsgeschichte ist die Aufklärung über den Sündenbockprozess, einen sehr tiefsitzenden Prozess, und zeigt exemplarisch, dass das Opfer unschuldig ist. Und die Christen sind infolgedessen stark gegen das Menschenopfer eingetreten und sind eben maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass eben das Menschenopfer immer mehr zum No-Go wurde und dann im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach Christus abgeschafft wurde. Aber bis dahin sind in Europa noch Menschenopfer gebracht worden.
Auch der Journalist und Publizist Matthias Lohre verweist auf die Transformation des archaischen, schuldig-unschuldigen Menschenopfers zu dem unschuldigen Menschenopfer in Person von Jesus Christus.
Die ganze Bibel lässt sich ja lesen als Entwicklung des Opfers, als eine Geschichte darüber, wie das Opfer zivilisiert wurde und immer weniger schädlich wurde. Weg vom Menschenopfer und auch weg vom Tieropfer hin zum immer symbolischeren Opfer. Und der Höhepunkt ist natürlich aus heutiger Sicht dann beschritten, wenn Jesus sich freiwillig als Opfer hingibt und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Das heißt, da hat sich dann nach kirchlicher Lehrmeinung hat sich halt der Sohn Gottes selbst hingegeben. Ein größeres Opfer kann es gar nicht geben. Aber gleichzeitig ist dieses Opfer auch nicht umsonst, denn er befreit ja und die Menschheit von ihren eigenen Sünden. Ein größeres Geschenk kann es nicht geben. Und zweitens, nach 3 Tagen, wenn er dann wieder aufersteht und später dann in den Himmel auffährt, dann ist in gewisser Weise auch das Erschreckende des Menschenopfers auch gebannt, denn er lebt ja weiter.
Die Sympathie mit dem unschuldigen Opfer, die durch die christliche Kulturtradition hervorgebracht wurde, war besonders in Zeiten des Nationalismus geeignet, für Propagandazwecke instrumentalisiert zu werden. Mit dem aufkommenden Nationalismus wurde der Begriff der Aufopferung für die Nation zu einem propagandistischen Schlagwort, um eine Teilnahme am Krieg zu motivieren. Die in archaischen Zeiten friedensstiftende Funktion des Opfers wird jetzt zu einer einheitsstiftenden Funktion. Wir gegen die anderen.
Im Nationalismus war plötzlich die Nation vereint gegen die andere Nation. Natürlich immer, wenn sich eine Gemeinschaft vereint, dann ist es immer auf Kosten von jemandem. Entweder innerhalb der Gesellschaft Gruppen, die verfolgt werden, oder eben außerhalb von der Gesellschaft ist es dann die andere Nation. Und für die hat man sich geopfert. Also im Ersten Weltkrieg war es ja noch, dass die jungen Männer scharenweise in den Krieg gelaufen sind, um sich für das Vaterland zu opfern. Und das hat sich heute radikal geändert, weil heute ja seit dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg Opfer dann sich radikal verpassivt hat und heute fast nur noch passiv verwendet wird, dass jemand Opfer geworden ist.
In der Ideologie des Nationalsozialismus wurde das gesamte deutsche Volk zum Opfer erklärt. Deutschland war das Opfer des Friedensvertrags von Versailles, das Opfer einer jüdischen Weltverschwörung und das Opfer des internationalen Finanzkapitalismus. Das Täterfeindbild, das jene Opferhaltung permanent produzierte, war im Falle der Juden bereits durch deren Geburt festgelegt, wie der Journalist und Publizist Matthias Lohre darlegt.
Es gab nämlich dann im Nazireich auch unter dem Einfluss Hans von Hentigs mehr oder weniger geborene Täter und geborene Opfer. Das heißt, es gab Menschen, die qua Ethnie als dafür prädestiniert galten, Verbrechen zu begehen. Das heißt, niemand musste mehr etwas begangen haben, um als Täter dazustehen, sondern einfach sein als Mensch galt als kriminell. Und das war natürlich eine Stufe oder 2 Stufen vor der Erlaubnis zum Massenmord. Denn wenn jemand nicht mehr etwas Schlimmes tun muss, aber wenn klar ist, dass er etwas tun wird, dann ist der Mord oder die Tötung dieses Menschen nur noch Notwehr.
Für die tatsächlichen und systematisch ermordeten Opfer des Nationalsozialismus war die Opferrolle in der unmittelbaren österreichischen Nachkriegszeit indes alles andere als attraktiv. Man wollte sich schlichtweg nicht als passive und wehrlose Opfer abstempeln lassen. Ganz im Gegensatz betonte man, wie der Journalist und Publizist Matthias Lohre darlegt, die aktive Rolle im Widerstand gegen das System.
In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg machten viele Holocaust-Überlebende für sich gar nicht den Anspruch, sie seien Opfer gewesen. Denn das Wort Opfer hatte damals noch eine äußerst negative Konnotation. Sie hatten das Gefühl, wenn sie sich als Opfer beschreiben, dann würden sie mehr oder weniger zugeben, sie hätten sich als Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Nee, stattdessen haben sie viel stärker den Widerstand in Ghettos zum Beispiel betont. Und die Sprache des Traumas, die sich dann nun seit den 1960er Jahren immer stärker entwickelte und verbreitete, die ermöglichte nun zu zeigen, was für eine gewaltige Anstrengung es gewesen sein muss, alleine nur diesen Horror körperlich zu überleben. Und welche Dinge noch über Jahrzehnte in den Seelen dieser Menschen fortwirken, in den Überlebenden des Holocaust, des Vietnamkriegs oder auch anderen Konflikten.
Auch von Seiten der österreichischen Regierung war von dem später so wirksamen Mythos vom ersten Opfer des Nationalsozialismus noch nicht die Rede. In Form von Denkmälern, Publikationen oder Ausstellungen wurde stolz auf den Widerstand gegen das NS-Regime verwiesen, wie die Historikerin Heidemarie Uhl erläutert.
In dieser Phase kann man durchgängig in allen gesellschaftlichen Bereichen so etwas wie einen antinationalsozialistischen Grundkonsens sehen. Also wenn wir heute uns anschauen, das sogenannte Rot-Weiß-Rot-Buch, das 46 herausgegeben wurde, um den österreichischen Widerstand zu dokumentieren, oder die Ausstellung Niemals vergessen im Künstlerhaus, die auch genau diesen Fokus gelegt hat, die Verbrechen des Nationalsozialismus und Österreich einerseits im Widerstand, andererseits auch als Opfer.
Spätestens mit der Amnestie ehemaliger Nationalsozialisten endete jedoch diese kurze Phase, während der man noch der Opfer des Freiheitskampfes gedachte.
Diese Phase endet 47, 48, 49 aus zwei Gründen. Das eine ist die Reorganisation der ehemaligen Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen mit den minder belasteten Amnestien des Jahres 1948 werden 90% von den Sühnefolgen befreit, wie es heißt. Das heißt, dass 90% der rund 500.000 Österreicherinnen und Österreicher, die 1945 als Mitglieder der NSDAP und ihrer Organisationen registrierungspflichtig waren, dass diese 90% wieder ihre vollen staatsbürgerschaftlichen Rechte bekommen haben. Das heißt auch das Wahlrecht.